Ja, zu ganz am Anfang, ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Und weil ich so schüchtern bin, traue ich mich normalerweise nicht alleine vor Ort in eine größere Gruppe und habe mir jemanden mitgebracht, der mich da wirklich unterstützt. Und er ist mein Freund, mein Kollege, der hat sich reingeschlichen in so eine Frauenveranstaltung. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne, wenn ich ihn jetzt mal raushole. Dafür muss ich nur kurz einen Platzwechsel machen, dort hinten hin. Und für die Technik, ich werde jetzt irgend so ein Stimmmikrofon nehmen, vielleicht das erste in meine Richtung. Gut.
Fotos. Tschüss! Oh, Charlie! Toll, ne? Kannst die Doro rausschneiden. Hehehehe. Cool bleiben, ja? Ich bin cool. Okay. Charlie, wo kommst du her?
Aus dem Koffer.
Ja. Danke. Bitte! Charlie, wo kommst du sonst her?
Aus Allmannshausen.
Wo ist das?
Am Starnberger See!
Jawohl. Und wie alt bist du?
11.
Okay. Und was möchtest du mal werden?
12.
Nein, wenn du älter bist, dann reich. Ja, und schön, ne?
Nee, schön bin ich schon.
Okay.
Im Gegensatz zu Ying und Andang, gell?
Das war jetzt gemein.
Nee, das war ehrlich. Du sagst, ich soll nicht lügen.
Ja. Sag mal, gehst du auch zur Schule?
Manchmal.
Ach, okay. Was bedeutet für dich eigentlich Schule?
Lästige Unterbrechung der Ferien.
Das ist unglaublich. Was macht ihr denn an der Schule?
Freude.
Ferien.
Ja, was denn sonst noch?
Hitzefrei.
Was noch? Unterrichtsende.
Okay, was noch?
Pausen.
Jawohl. Was noch?
Lehrer ärgern.
Ungut.
Nee, das macht noch Spaß.
Macht Spaß, okay. Gut, Charlie, wir sind heute hier und haben ein Frauenfrühstück.
Na toll.
Ja, finde ich auch. Richtig toll. Und ich? Ja, es ist nicht Charlie-Frühstück, sondern Frauenfrühstück. Wir haben also jetzt schon gut gegessen und du bist eine Bauchrednerpuppe, du musst das jetzt nicht unbedingt.
Ja, toll. Das ist auch meine Puppe.
Ja, ich weiß. Du brauchst auch nicht essen, Charlie, es reicht.
Okay.
Hör mal, wir Frauen, wir wollen heute Morgen über ein Thema nachdenken. Das Wort heißt Angst. Kennst du Angst?
Ja, ich habe auch schon mal schlecht geträumt. Ich hatte einen Alpentraum.
Das heißt nicht Alpentraum, das heißt Albtraum. Von was hast du denn geträumt?
Da war ein Riese.
Wow, also so großer, gefährlicher Riese.
Ja, und dann kam noch einer und noch einer und noch einer.
Also 4 Riesen.
Ja, und die kamen angerollt, die waren groß und dunkel und schnell. Oh, wow, 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 wow. Und dann, Charlie, dann hat ich nicht gewehrt, hat mein Taschenmesser genommen. Das aus der Schweiz, gell?
Ja, aus der Schweiz.
Mhm. Und dann habe ich da reingestochen. Ding, 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 ding. Wow. Wie's tapfere Schneiderlein. Ja, vier auf einen Streich. Mhm. Toll, also die Riesen hast du erledigt. Ja. Mhm. Du, deine Reifen kannst du jetzt nicht mehr nutzen.
Meine Reifen?
Ja, sahen deine Reifen.
Nein, doch. Oh, Charlie, gell, jetzt bist du platt.
Ja,
jetzt passt du, Charlie. Jetzt passt du zu deinen Reifen.
Ja, jetzt passe ich zu meinen Reifen, genau. Charlie, 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 du bist unmöglich. Also, weißt du was, ich würde sagen, du gehst jetzt mal wieder in deinen Koffer und ich gehe da vorne ans Rednerpult und werde jetzt gleich den Vortrag halten. Ist eine doofe Idee.
Nein,
die ist sehr gut. Charlie, geh jetzt in den Koffer. Ich habe eine bessere Idee.
Was denn?
Du gehst in den Koffer und ich bleib draußen.
Nein, die Idee ist doof.
Nee, die ist cool. Nein, Charlie, außerdem passe ich nicht in den Koffer rein. Ich bin viel zu groß. Dann klackst du dich zusammen.
Nein.
Dann lässt du die Luft raus.
Nein, auch nicht.
Du gehst in den Koffer. Deswegen schau auf die Uhr. Und die Uhr sagt, Charlie, geh in den Koffer.
Die Uhr lügt.
Na, Charlie, es ist ja Zeit. Sag bitte Tschüss.
Tschüss, Koffer.
Nein, du sollst jetzt den Leuten Tschüss sagen, bitte. Also, dann sag ich mal Tschüss, au revoir, arrivederci, goodbye, servus, adele, staccaninocci, dosse danie, hachi, lala salami.
Lala salama, das heißt gute Nacht.
Lala salami,
was heißt das?
Gute Wurst.
Das kann nicht wahr sein.
Ja, servus, nachts gut, wir singen.
Ja, wiedersehen.
So, jetzt muss ich zeigen, dass ich auch anders kann. Mal eben mich hier wieder befreien. So, ja, das war mein kleiner Helfer, mein treuester Kollege. Es ist immer sehr spannend mit ihm. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ein paar Sachen hat Susanne schon gesagt. Können gerne den Beamer anmachen, dann erzähle ich kurz was von mir. Dorothee Brückendick, aber Menschen, die ich gern habe und die mich gern haben, dürfen auch Doro sagen. Das biete ich dem Raum hier auch an. Doro Brückendick, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, Jahrgang 62. In einem sehr behüteten Elternhaus bin ich hineingeboren. Meine Eltern, ganz liebe Eltern, ich finde, ich habe die besten Eltern der Welt erwischt. Tut mir leid, das sagen zu müssen für euch, aber die besten Eltern habe ich. Ich habe drei Geschwister, die sind alle 10, 11 und 12 Jahre älter als ich. Ein Bruder, zwei Schwestern. Der Bruder musste sich immer gegen die Damenwelt durchsetzen. Und genau, wenn man so nach 10 Jahren kommt, hat man das Nesthäkchen-Syndrom. Man darf vieles sich schon erlauben, auch was Erziehung angeht, Verhalten. Da sagt manchmal meine ältere Schwester Gisela, ach Dorothee oder Doro, du durftest ja manchmal Dinge machen, da durft mir doch nicht einmal dran denken, es zu wagen, dran zu denken, geschweige denn es zu sagen, geschweige denn es zu tun. Da hätten wir ja so einen Stress mit unseren Eltern gekriegt. Und bei mir ging das schon ein bisschen durch. Genau, ich habe meine Kindheit in einem Elternhaus verbracht, wo meine Eltern auch ganz bewusst ein Leben mit Gott geführt haben, wo sie gesagt haben, wir glauben, dass es diesen Gott gibt. Er war Realität in ihrem Leben. Sie haben uns ihren Glauben an diesen Gott vorgelebt. Und so habe ich von klein auf halt schon christliche Werte vermittelt bekommen, habe auch erlebt, wie Eltern mit Krisen und Herausforderungen umgingen, war immer spannend. Mein Papa war viel unterwegs, er war auch so im vollzeitlichen Dienst, er konnte auch Bauch reden, seine Puppe hieß Fritzchen und von daher habe ich das so als kleines Kind schon alles aufgesaugt. Ja, mein Vater starb, als ich 11 Jahre alt war, das war so der erste heftige Einbruch in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt fehlt mir eine wichtige Stabilität in meinem Leben. Ich habe mich aber in derselben Zeit damals auch ganz bewusst Gott zugewandt und habe, als mein Vater noch lebte, auch mit 11 Jahren irgendwann gesagt in seiner Gegenwart, ich möchte auch diese Verbindung zu diesem Gott haben, zu diesem Jesus. Und habe ganz bewusst gesagt, Jesus, hilf mir, ich möchte einfach, dass du mit mir das Leben gestaltest, also mit den Kinderworten damals halt. Und als mein Vater 3 Monate später starb, mit 53, das war sowieso viel zu früh, ging dann ein Leben in einer neuen Lebensphase los und das war sehr, sehr spannend. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich habe erlebt, auch wenn mein irdischer Vater nicht mehr für mich sorgen kann, mein himmlischer Vater kann es und er tut's. Ich habe dann nach meiner Schulzeit eine Ausbildung zur städtischen Hauswirtschafterin gemacht. Das war Pflichtprogramm meiner Mutter. Die hat immer gesagt zu meinen Schwestern und mir, ich konnte nie gut im Haushalt arbeiten. Das war halt mehr so Bürotante. Und ihr macht eine Haushaltslehre. Was ihr danach macht, ist mir egal. Also Pflichtprogramm Hauswirtschafterin. Und als das vorbei war, habe ich das getan, was ich wirklich wollte. Denkt bloß nicht, ich bin jetzt ins Nachtleben abgesumpft. Nee, ich bin zur Bibelschule gegangen. Ich bin ins Lipperland gegangen, war 3 Jahre an der Bibelschule Brake. Und ich weiß nicht, Anita Hallemann ist die ein Begriff hier. Die war auch schon anscheinend als Referentin mal hier auf dem Frauenfrühstück. Es war eine Lehrerin von mir damals. So habe ich also 3 Jahre theologische Ausbildung gemacht, war dann noch 1,5 Jahre in Wuppertal, habe in diesem Missionswerk gearbeitet, wo mein Vater auch war zu seiner Lebzeit und bin dann 1986 an den Starnberger See gezogen und habe dort in dem Kinder- und Jugendwerk Wort des Lebens als Mitarbeiterin im Bereich Kinder und Familien gearbeitet, bin dann immer mehr auch unterwegs gewesen, habe Schulungen und Seminare gehalten, Programme für Kinder gestaltet, die Freizeiten gestaltet. Und wenn man so immer reifer wird und reifer wird, fragt man sich, wie lange ist denn die Zeit, gut in einem Kinder-Jugendwerk zu sein. Und so habe ich dann eine Ausbildung 2011 zur christlichen Lebensberaterin gemacht und 2012 dann, oh, du bist ein Schatz, wird man hier nicht verwöhnt und versorgt? Ist das nicht toll? Dankeschön. Für die, die das jetzt nicht auf Band hören können oder sehen können, man hat mir gerade ein Glas Getränk gebracht. Ja, so wird für einen gesorgt. Ich habe dann die Ausbildung zur Supervisorin gemacht und habe mich dann Anfang 2014 selbstständig gemacht. Einmal als Supervisorin. Supervision bedeutet Beratung oder auch Begleitung normalerweise im beruflichen Bereich. Es geht darum, Organisationsentwicklung, Kommunikation, wie gehen Menschen mit Menschen um, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere, warum funktioniere ich nicht so, wie ich es gerne möchte. Beziehungen anschauen, also eine ganz, ganz feine Sache. Das kann man sowohl in Einzelsupervision, dass jemand kommt und sagt, da würde ich gerne mal draufschauen und dieser Luftballon, der sagt einfach von oben aus der Vogelperspektive mal auf das System oder die Organisation schauen. Dann Lebensberatung, Menschen in Krisenmomenten begleiten, das ist auch etwas, was mir ganz, ganz viel bedeutet. Wenn man von außen einen Blick aus der Distanz auf etwas legen kann und jemanden begleiten kann, ob das dann in Beziehungen ist, in Trauerarbeit, Trennung, Krankheiten, Persönlichkeitsentwicklung, ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Und da ist es gut, wenn man in eine solche Krisensituation gerät, wenn man Menschen seines Vertrauens hat. Das kann eine gute Freundin sein, ein Beter sein, dem man das ans Herz legt. Das kann jemand in der Kirchengemeinde sein, das kann ein Therapeut sein, eine Lebensberaterin, was auch immer. Ich bin halt die Lebensberaterin. Dann Elternberatung. Ich bin auch Elterntrainerin und PEP for Kids, Elterntraining, positives Erziehungsprogramm für Kinder von 4 bis 12 Jahren. Und ich habe früher viel mit Kindern gearbeitet und ich sage mir, starke Kinder, die möchte ich auch fördern oder ich möchte fördern, dass Kinder stark werden. Und heute sage ich, ich fördere die starken Kinder, indem ich die Eltern fördere. Starke Eltern, starke Kids. Dann bin ich zu Vorträgen gern unterwegs, so wie jetzt, und genieße es, Menschen Dinge weiterzugeben, die vielleicht eine Lebenshilfe sein können, eine Ermutigung sein können und eine Korrektur. Dann mein kleiner Freund, man kann mich als Baurednerin auch buchen für Festivitäten, ob am Amt oder Geburtstag, Hochzeit, was auch immer. Charlie ist zu allen Schandtaten bereit. Und dann bin ich noch an 2 bis 3 Vormittagen pro Woche als Schulbegleiterin in einer Grundschule. Ich begleite ein Mädel mit Down-Syndrom und ich bin nicht nur ihre Schulbegleiterin, das ist meine kleine Freundin. Und was mich ganz arg ehrt, ich bin ihre Freundin. Und wenn sie dann der Mama sagt, ich will zu meiner Freundin, dann meint sie mich. Das ist so schön. Und diesen Menschen, dieses Menschenkind zu begleiten, sie ist jetzt 13 geworden, aber in vielem noch so wie ein Kindergartenkind und dann manchmal wie ein Grundschüler. Und das ist so schön, dieses Menschenkind zu begleiten. Wir haben eine innige Liebe, innige Beziehung. Wir haben beide einen derben Humor, aber wir haben viel Humor. Und wir gehen manchmal miteinander um wie so ein altes Ehepaar. Und dann schauen die Leute auf uns und denken, also, war das jetzt ernst? Und wir grinsen uns eins. Ja? So nett, so nett. Sie korrigiert mich auch manchmal. Sie holt mich auch manchmal einfach wieder aus meiner Erwachsenenwelt runter und vereinfacht dann alles. Simply your life. Mach's einfach, aber mach's einfach. Ganz schön. Sie kennt auch relativ wenig Angst. Passt zum Thema, ne? Sie kennt wenig Angst. Sie lebt im Hier und Jetzt. Die Lou, sie sagt zwar manchmal, hab Angst. Das ist ein typischer Satz von ihr. Hab Angst. Warum, Lou? Keine Ahnung. War mal so dahergesagt. Kommt gut an beim anderen. Hab Angst. Echt? Hast Angst? Was denn? Keine Ahnung. Die ist so cool. Ja, da könnte ich jetzt ins Schwärmen geraten, aber es geht ja um was anderes. Es geht wirklich um Angst und damit steigen wir jetzt so richtig in diesen offiziellen Part ein. Für das Beste entscheiden, Umgang mit Angst. Mal eine Frage, wer von euch hat schon mal Angst in seinem Leben gehabt? Ich danke euch. Es ist gut, dass wir alle ähnliche Empfindungen, wir können also nachempfinden, wenn jetzt hier vorne von dem Begriff Angst geredet wird, kann das jeder mit Inhalt füllen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier nur zu solchen tollen Leuten reden würde und würde sagen, Thema Angst, also da stehe ich so dermaßen drüber. Danke, dass ihr das nachempfinden könnt. Angst. Angst, ja, wovor hast du Angst? Keine Ahnung. Wovor hast du Angst? Was, vielleicht kann aus dem Plenum mal kurz was kommen. Vor was kann man denn Angst haben? Oder vielleicht sagst du auch, vor sowas habe ich auch schon Angst gehabt. Einfach so Stichworte. Könnt ihr mal so reinrufen? Prüfung. Zukunft. Entschuldigung. Ich habe schon einen Hörsturz hinter mir. Zukunft. Oh ja. Ich glaube, da sind wir weltweit momentan auch in einer Situation, wo viele Menschen Angst vor der Zukunft haben. Danke. Ja, weiter? Krankheit? Überforderung? Existenzangst? Finanzen? Weltwirtschaftskrise? Einsamkeit? Danke. Verlust? Ja? Ja, es gibt viele Momente. Was ist Angst? Das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir das mal definieren. Angst, finde ich ganz wichtig, Angst ist ein normales Gefühl. Angst gehört so generell gesehen in unser Leben hinein. Wie bitte? Jetzt komme ich hier zu einem Frauenfrühstückstreffen, ein Vortrag. Jetzt will ich von der Referentin hören, nie wieder Angst. Jetzt sagt die mir, Angst gehört dazu, geh wieder nach Hause. Ja, aber es kommt noch ein bisschen mehr jetzt. Ne? Angst ist ein normales Gefühl. Es ist ein Gefühl, was einen auf einmal oder auch ganz schleichend überrennen kann und dann ist es da. Angst hat viele Gesichter. Wenn man jetzt meint, ich habe jetzt Angst als solches wirklich eingesaugt und habe es wahrgenommen, jetzt habe ich es kapiert, dann kann sein, dass nächstes Mal die Angst ganz anders kommt. Angst hat viele Gesichter. Und Angst kann viele Gründe haben. Und ich glaube, da sind wir alle Lebensspezialisten. Wie reagieren wir denn in Angst? Zum einen körperlich, Indem sich unser Herzrhythmus verändert, wir geraten eventuell ins Schwitzen. Man sagt ja so, dem steht die Angstschweiß, der Angstschweiß auf der Stirn geschrieben. Es kann sein, dass wir körperlich anfangen zu zittern vor lauter Angst, vielleicht vor dem nächsten Zahnarztbesuch, und auf einmal merken wir funktionieren überhaupt nicht mehr. In unserem Denken und Fühlen kann es sein, dass wir uns einfach vorstellen, da muss jetzt dieses Monster kommen, und auf einmal geht so ein Gedankenkonstrukt los. Auf einmal sind wir in einem eigen hergestellten Film und wir sind der Regisseur. Und wir drehen einen Film über eine eventuelle Angst, über eine Situation, die überhaupt noch nicht Tatsache ist. Aber in unserem Kopf haben wir Kopfkino. In unserem Verhalten kann es zum Beispiel sein, dass wir sagen, wir wollen vermeiden, wir gehen von dieser Situation weg, wir meiden das also, wir gehen vielleicht den Zahnarztbesuch gar nicht erst an, oder dass wir fliehen, wir sind in der Situation wirklich drin und wir fliehen. Es ist vielleicht mal interessant, mal reinzuspüren, was für eine Art von Angstbegegner bin ich denn, wie reagiere ich, wenn Angst in mein Leben kommt. Es gibt auf dieser Grafik, sieht man auf der linken Seite, also niedrigschwellig, die Erregung, oder der Pfeil, der da nach oben geht, hoch erregt. Ganz unten dann, von links nach rechts, sieht man, die allgemeine Anspannung ist niedrig, und dann kann sein, dass jetzt eine Belastungssituation kommt. Sie ist stark und es wird wieder schwächer und sie wird sehr stark. Und auf einmal merkt man, die Angstschwelle, die ziemlich weit oben angesetzt ist, die wird auf einmal überschritten. Und kann sein, dass es wieder abfällt und dann wieder übersteigt und wieder runtergeht. Das ist heftig, wer dann in diesem oberen Level ist. Das sind die Momente, wo wir gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig sind, wo wir nicht mehr funktionieren und wo wir sagen, wo soll das alles hin? Situationen, die Angst auslösen können, wir haben gerade schon einige genannt, kann zum Beispiel sein, Sorge um einen geliebten Menschen. Was passiert mit meinem Kind? Was passiert mit meinem Ehepartner, mit meinen Eltern? Geld- oder Arbeitsplatzverlust? Krankheiten? Spiegelglatte Straßen im Winter, das war gestern zum Beispiel für mich auch spannend. Anfang der Woche dachte ich, hey, jetzt soll auch noch Schnee kommen, ich habe noch Sommerreifen drauf und ich muss am Freitag da an den Chiemsee, und habe dann mit Hoffnung bei meinem Autohändler angerufen und sage, können Sie mir diese Woche noch Reifen aufsetzen? Ja, Freitag. Freitagmorgen, also seit gestern Mittag habe ich Winterreifen und bin mit einem beruhigteren Gefühl hierher gefahren, wie wenn ich noch die Sommerreifen hätte. Und wenn ich rausschaue und es schneit, bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Prüfungen. Da bin ich zum Beispiel jemand. Ich habe dann so einen inneren Antreiber, wenn es um Thema Prüfung geht, du genügst nicht. Das ist ein Schmarrn. Ich habe zwar meine Erfahrungen gemacht, aber nur weil das mal so war, natürlich genüge ich. Und trotzdem sagt mir immer einer hinten, du genügst nicht. Kennt ihr sowas? Oder ein Gespräch mit dem Vorgesetzten oder vielleicht eine Flugreise, Zahnarzttermin, da haben wir es wieder. Oder das Weltgeschehen, was vorhin genannt wurde. Da wählt auf einmal ein amerikanisches Volk entweder Pest oder Cholera. Jetzt ist es eventuell die Cholera geworden. Und wir wissen gar nicht, was wäre passiert, wenn die Pest dran gekommen wäre. Also man weiß es nicht, ja? Man ist so unsicher. In Russland, der Präsident ist am Spinnen und rüstet auf und ist im Mittelmeer immer mehr zu sehen mit seinen Schiffen. In der Türkei meint einer, er muss mal ein bisschen durchdrehen. Im Iran, jetzt haben die Amis dann einen interessanten Menschen, der, wo wir auch mal sehen, mal gucken, was kommt. Wo wir denken, hallo, wo torkelt die Welt denn hin? Wohin sind wir denn unterwegs? Was kommt denn auf uns noch zu? Wie sieht die Welt denn in einem Jahr aus oder in 5 Jahren? Will ich das denn noch miterleben? Da kommt Angst in mir hoch. Und viele Zeitgenossen, auch wenn man so Interviews im Fernsehen sieht oder im Radio hört, wo die Unsicherheit ganz groß ist und wo sogar auch Politiker sagen, die Welt, wie sie vor wenigen Jahrzehnten war, wird so nicht mehr sein. Wir müssen einfach die Gegenwart und die Zukunft gestalten, aber die Welt wird anders sein. Das macht Angst, das ist unbekannt. Angst vielleicht bei körperlichen Erkrankungen und Eingriffen. Vielleicht habe ich eine Erwartungsangst in Bezug auf Diagnostik, also dass eine Diagnose gestellt wird. Angst und Sorge in der Therapie. Angst vor Krankenhaus oder Krankenhausatmosphäre. Manche Leute, wenn die das Wort Krankenhaus hören, da kriegen die schon eine Panik. Angst vor den Folgen, ja, was, wie geht es denn dann weiter? Vielleicht vor Medikamenten, Alkohol, Drogen, Stress, Burnout. Also Angst kann in verschiedenen Stufen auch in meinem körperlichen Befinden sein. Angst äußert sich auch in den verschiedenen Bereichen, in den Gedanken, in den Gefühlen, unser Körper und dann auch in unserem Verhalten. Ich finde es so schön, der Schöpfergott des Himmels und der Erde hat den Menschen als eigenständiges Wesen geschaffen. Und ein eigenständiges Wesen, eine Persönlichkeit, wird gekennzeichnet durch Verstand, Wille und Gefühle. Und wenn die Gefühle Achterbahn fahren, dann hat das körperliche Auswirkungen. Wenn die Seele krank ist, wenn sie leidet, hat das körperliche Auswirkungen. Es kann sein, dass ich zum Arzt gehe und habe mit dem Magen Schmerzen oder ich meine, ich habe mit dem Herzen Probleme und es wird alles durchgecheckt und der Arzt sagt dann, organisch ist nichts zu finden. Das ist mir auch schon mal passiert und dann kam so diese Frage vom Arzt, Frau Brückendick, haben Sie zurzeit Stress? Ja. Gott sei Dank war organisch nichts. Aber ich hatte den Eindruck, es ist so. Das hat meine Situation letztendlich nicht verändert. Ich war nur froh, dass organisch schon mal alles soweit in Ordnung war. Auch eine spannende Frage, wie äußern sich krankhafte Ängste? Es können zum Beispiel Angstanfälle sein. Es wird auch Panikattacke genannt. In meinem nahen Umfeld war das auch schon so, dass jemand so dermaßen Panik bekommen hat, dass der Arzt kommen musste, weil da war eine Tetanie in den Händen, das ging gar nicht mehr auseinander, vor lauter Panik. Und dann musste eine Tetanusspritze gegeben werden, dass sich die Verkrampfung wieder löst. Ja? Körperliche Beschwerden, auch spannend, die Angst vor der Angst. Es gibt auch eine sogenannte generalisierte Angst, eine generalisierte Angst, das ist dann auch ganz spannend. Auf der nächsten Folie, die ich zeigen möchte, ganz oben, sagen wir mal, da ist ein Auslöser, so auf 12 Uhr oben. Es kann ein Gedanke sein, eine körperliche Veränderung. Da tritt also eine Angstsituation auf. Dann geht es so im Uhrzeigersinn jetzt so auf 3 Uhr runter. Da kommen dann so die Gedankenhilfe, das ist Gefahr. Und die Gefahr, die bringt mich in dem, wie mein Körper reagiert, weiter. Auf 6 Uhr unten gibt es die Möglichkeit, rauszugehen aus diesem Angstkreislauf und zu sagen, ich bewältige das, ich werde vermeiden oder fliehen. Auf jeden Fall will ich aus dieser Situation raus. Wenn ich das nicht mache, an diesem Punkt, geht es weiter in körperliche Veränderung, so auf 8 Uhr, und dann geht es weiter in körperliche Symptome. Und wenn ich Pech habe, geht es oben wieder los mit, dann löst sich wieder was Neues und dann geht es weiter in Gedanken. Und dann sind wir in einem sogenannten Angstkreislauf, aus dem man dann manchmal, wenn es schwindelerregend schnell sich dreht, gar nicht alleine rauskommen. Dieses sogenannte Kopfkino, was dann losgeht, und wir haben die reinsten Horrorszenarien uns vielleicht schon angeschaut und wir merken, das sind ganz schlimme Filme. Ein paar Fragen, ein kleiner Sorgentest. Schau mal, ob du diese Fragen für dich mit Ja oder Nein beantwortest. Du machst dir Sorgen, wenn du nicht, oder vielmehr, wenn du schlecht einschläfst und im Bett ständig grübelst. Wenn du immer angespannt bist und unter Konzentrationsstörungen leidest. Wenn du immer gleich das Schlimmste denkst. Oder du denkst, ich muss mir um meine Zukunft Sorgen machen, ansonsten bin ich verantwortungslos und leichtfertig. Oder du lebst in Gedanken immer in der Zukunft, was könnte alles passieren? Bist ständig dabei, deine Zukunft zu retten und spielst schon die ganzen Filme durch, obwohl noch nicht einmal ein Ding passiert ist. und kannst stattdessen dich gar nicht mehr am Hier und Jetzt freuen. So wie meine kleine Freundin Luisa. Im Hier und Jetzt ist die einfach. Wird schon irgendwie gut gehen. Die glaubt auch, dass es da einen Gott im Himmel gibt. Und wenn da irgendwas ist, allen Ernstes, ne, dann, oder die Mama hat ein Problem, oder ich sage, meine Güte, dann sagt sie, Jesus muss helfen. Das ist für die, zack, hat die das erledigt. Da ist sie knallhart. Jesus muss helfen. Oder die Mama fährt uns zur Schule und sie sitzt hinten und ich neben der Mama. Und die Mama, also Griechin, ja, Temperament, erzählt dann natürlich auch in ihrer temperamentvollen Art, wenn da irgendwas war. Und ich höre dann zu. Und dann kommt von hinten manchmal, Mama, beten. Nach dem Motto, was, du hast Not? Gib's ab. Gib's ab. Die lebt im Hier und Jetzt. Da ist die mir oft wirklich ein Vorbild. Und wenn wir schlecht abschalten können, und ich denke, das kennen wir alle in der einen oder anderen Art und Weise, alle aus unserem Leben. Es ist nicht einfach. Vielleicht, wenn du nicht mehr spontan sein kannst, weil du alles vorab absichern möchtest und planen möchtest. Vielleicht gehst du immer auf Nummer sicher und möchtest gar kein Risiko eingehen. Aber vielleicht haben wir das alles schon erlebt. Eine letztendliche Sicherheit auf dieser Welt gibt es nicht. Das Leben ist voller Gefahren, aber auch voller Chancen. Das Leben ist unsicher. Niemand weiß, wie der morgige Tag sein wird. Niemand weiß, wie der heutige weitergeht. Ich bin der Spezialist über die Vergangenheit. Ich bin der die Gegenwart gestalten kann. Aber was die Zukunft bringt, wir können planen und hoffen, aber wissen können wir es nicht. Vielleicht habe ich nur ganz wenig Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten oder ich bin nach dem Aufwachen nur erschöpft und schlapp. Das heißt nicht, wenn ich erschöpft und schlapp bin, dass es automatisch ein Angstzustand ist. Aber es kann sein, dass es aus der Angst heraus ist. Vielleicht habe ich ja auch andere körperlichen Mangelerscheinungen, Eisenmangel oder so. Vielleicht würde man am liebsten morgens gar nicht mehr aufstehen, weil das Leben so anstrengend erscheint. Jetzt habe ich vieles aufgeführt, wie etwas aussehen kann. Und ja, jetzt ist die Frage, ja, was mache ich denn jetzt damit? Das wollen wir ja auch mal noch aufdröseln. In der Bibel, in Gottes Wort, in dem Liebesbrief, den Gott uns Menschen gegeben hat, da gibt es ganz viele, viele gute Situationen, die beschrieben werden. Die Bibel ist so authentisch. Sie zeigt, wenn jemand Not hat und sich freut oder wenn einer Schuld auf sich geladen hat, wie kann man denn damit umgehen und wie denkt Gott denn über dieses und jenes? Und im Psalm 118, Vers 5, da heißt es, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Da sind so viele Balsamworte drin in diesem Vers. Zum einen finde ich das ganz nett. In den Psalmen steht, in der Angst rief ich an. Ich habe jetzt hier auch so mein Handy, mein iPhone hier. Ja, ist immer cool, wenn man in Not ist und man weiß, wen man anrufen kann. Ich war gestern vor drei Wochen mit einer Freundin unterwegs nach Bad Wörishofen in die Therme, wollten den Tag dorthin und sie sagt, ich fahre mit meinem Clio. Gesagt, getan, wir in dem Clio los und fahren die Lindauer Autobahn und auf einmal macht es ein komisches Geräusch und es hörte sich so an, wie wenn in diesem Radgehäuse sich da irgendwas verfangen hat. Dann war das Geräusch weg. Kurzen Moment machte es wieder ein komisches Geräusch, das war aber noch intensiver. Und dann merkten wir auch, also es ruckelte und machte und ich ahnte es schon. Und Gott war so gnädig, in dem Moment, wo das passierte, war die Ausfahrt Buchlohe West. Und dann habe ich gesagt, Antje, sofort runter, runter von der Autobahn, aber langsam, abbremsen, langsam, langsam, ne? Aber bieg ab. Und dann sind wir unten im Industriegebiet auf dem Parkplatz drauf und dann sahen wir schon, also der Reifen war geplatzt und wir fuhren auf der Felge auswärts. So, und dann sagte sie, was machen wir jetzt? Ja, du hast einen Ersatzreifen. Nee, aber so ein Spray. Ja, ich habe keine Ahnung von Spray. Das moderne Zeug. Da sag ich, bist du im ADAC?
Aber ich habe mein Handy nicht mit. Nee, mein Akku ist platt.
Mhm.
Hast du dein iPhone mit?
Ja. Und dann habe ich mit ihrer Karte die gelben Engel angerufen. Und dann habe ich beschrieben, bla bla bla, Buchloe West, Clio, da da da. Ja gut, ja, kann bis zu einer Stunde dauern, dann schicken wir einen Mitarbeiter. Gut. Handy wieder zugemacht. Und dann habe ich, also diese, man verbindet ja mit ADAC diese gelben Engel, ne? Und dann habe ich gesagt, Antje, mir kommt das gerade so, ist das nicht genial? Jetzt haben wir hier diese mistige Situation. Eigentlich wären wir jetzt schon fast in der Therme umgezogen. Jetzt sitzen wir hier auf dem Parkplatz, war am Regnen, war kalt. Aber ich sage, wir sitzen in einem trockenen Auto. Dir und mir geht's gut. Gott hat uns bewahrt auf der Autobahn. Wir hätten ja auch noch einen Unfall bauen können. In dem Moment, wo das passiert, können wir gerade noch rechts raus. Während wir das auf der Autobahn geblieben, hätten wir da definitiv gestanden und hätten nichts mehr machen können. So sind wir runter und konnten noch selber, ja, noch irgendwie aktiv werden. Ich sage, und dann konnten wir die gelben Engel anrufen und jemand in der Zentrale schickt einen vorbei. Ich habe gesagt, Antje, und wir haben die Telefonnummer Gottes auch. Wisst ihr die Telefonnummer Gottes? Wer weiß sie? Ja? 50:15. Psalm 50, Vers 15, da steht, rufe mich an in der Not, und ich will dich erretten oder dir helfen. Und dann kommt aber noch ein Nachsatz. Und du sollst mich preisen, sollst mir danken. Und dann habe ich gesagt, Antje, der Herr Jesus hat uns geholfen. Jetzt haben wir den Menschen Bescheid gesagt, die jetzt was machen können. Ich sage, und jetzt sagen wir es noch unserem Vater im Himmel. Komm, wir beten. Und dann haben wir im Auto gebetet und gesagt, Herr Jesus, du hast das jetzt alles so geführt. Danke, dass du uns bis hierher bewahrt hast. Danke, dass die jetzt Bescheid wissen. Danke, dass du dafür für uns sorgst. Und jetzt sind wir gespannt, was passiert. Dann irgendwann rief die Frau von denen wieder an und sagte, so wie sie mir das beschrieben haben, von der Adresse müsste da ein Autohaus in der Nähe sein. Versuchen Sie doch mal nachzufragen, vielleicht haben die ja einen Reifen in der Größe. Das würde die Zeit ungemein abkürzen. Gut, wir dann zu Fuß darüber. Ja, dann hatten die Jeep, das waren also wirklich Riesen gegenüber einem Clio-Reifen. Und dann sagt er, aber fahren Sie mal, auch wenn es auf Felge ist, fahren Sie mal noch 500 Meter weiter um die nächste Kurve. Dort ist ein Renault-Händler. Okay, wir wieder ins Auto, ganz langsam zum Renault-Händler. 11:20 mittlerweile. Die Frau dort sagt, ja, mein Kollege kommt gleich. Der Kollege sagt, 12 Uhr machen wir Mittagspause. Es ist Freitag. Dankeschön. Ja, und dann, welche Autosorte? Ja, Clio. Die Reifen haben wir nicht. Mhm. Und ich stand da und habe gedacht, ich bin total ruhig. Und habe gesagt, Herr Jesus, ich bin so gespannt, wie du das jetzt hier weiterführst. Ich bin ruhig. Wir haben dich angerufen und überhaupt, also ich bin total ruhig. Total. Und dann sagte der, ach, wissen Sie was, fahren Sie dann noch weiter, so 500 Meter, da kommt dann noch ein Reifenhändler, gell? Jetzt, ich pumpe den Reifen auf, dann fahren Sie einmal. Dann hat er dem Reifen wieder Luft gegeben, fühlte sich schon gleich anders an und wir fuhren zu dem Reifenhändler. Der Mann hinterm Tresen, wir haben früh zum Tor. Ja, klar, ne? Und dann habe ich nur gesagt, ja, jetzt stehen wir hier bei Ihnen auf dem Hof, wir können keinen Meter mehr fahren, nach dem Motto, jetzt haben Sie uns an der Backe. Und ich war innerlich ganz ruhig und gedacht, Herr Jesus, jetzt sind wir bis zum Reifenhändler, also noch mehr zur Quelle geht's nicht. Was hast du hier vor? Und dann Grummel, Grummel und dann in die Werkstatt, er wieder zurück, ja, geben Sie mal einen Schlüssel. Und dann haben die uns den Reifen gewechselt und dann 12:12 fuhr meine Freundin wieder aus der Garage da raus. Ich bin in ihr Auto eingestiegen, wir fuhren vom Parkplatz weg, habe ich gesagt, so Antje, rufe mich an in der Not, haben wir gemacht. Und ich will dir helfen, hat er gemacht. Und du sollst mich preisen. Ich sage, das haben wir noch nicht gemacht, das müssen wir jetzt auch noch machen. Dann sagt sie, ich kann nicht, ich muss doch die Augen offen halten beim Fahren. Ich sage, lass sie offen, aber ich kann ja beten und in unserem Namen Danke sagen. Das war so eine ganz plastische Geschichte. Die Angst hat sich erst breit gemacht, aber dann, das war ganz schnell weg. Hier ist ein Bild von der Sturmstillung. Jesus war mit seinen Jüngern mal auf dem See Genezareth unterwegs, als es stürmte ohne Ende. Jetzt muss man sich vorstellen, da waren 12 Männer im Boot, einige von ihnen waren Fischerleute. Ich wohne am Starnberger See und ihr ja auch hier in der Nähe vom Chiemsee. Also es, wenn Stürme sind, das kann richtig heftig werden. Und wenn die gestandenen Leute, die beruflich in diesem Metier viel zu tun haben, wenn die sagen, wir haben Panik und dann nicht nur so ein paar Frauen so, sondern Männer sagen, hey, jetzt gehen wir unter. Also muss es schon eine Hausnummer gewesen sein. Und Jesus liegt hinten im Boot und pennt. Der war so platt von seinem Dienst, den er gemacht hat, der war am Pennen. Da frage ich mich auch, wie müde muss der gewesen sein, dass der bei diesem Seegang geschlafen hat. Aber haben wir nicht auch manchmal das Gefühl, wir sind unterwegs in unserem Lebenssturm und wir haben das Gefühl, Jesus schläft? Wir haben das Gefühl, wir müssen ihn da auf seinem Thron mal wachrütteln und sagen, hallo Jesus, siehst du überhaupt, was bei mir los ist? Hast du überhaupt gepeilt, dass ich hier fast am Absaufen bin? Hallo Jesus, werd aktiv, endlich. Die Geschichte dort geht so weiter, dass sie Jesus wecken. Jesus wird sofort aktiv. Er, der Herr über Himmel und Erde, über Wind und Wetter, über Wellen und alles, stellt sich nur hin und sagt zu dem Sturm, schweig still. Ende Gelände. Der See beruhigt sich. Es ist still. Und wisst ihr was? Ich möchte euch kurz diese Verse vorlesen. Man kann diese Stelle finden auch in den Evangelien, im Markus-Evangelium. Und da heißt es, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Gott, der Schöpfergott, Jesus, der die Welt auch mit erschaffen hat, kann auch mit unserer Angst umgehen. Aber er hat auch mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also auch Jesus sagt, Angst gehört zum Leben in dieser Welt dazu. In dieser Welt, wo auch Ungerechtigkeit ist und ich als Christ auch sage, da ist Gott, der Herrscher des Universums, er hat geschaffen, er hat auch die Engel geschaffen und genauso wie die Engel, die auf seiner Seite sind, gibt es auch seinen Gegenspieler, der gefallene Engel Satan, Luzifer, der Durcheinanderbringer. Und auch andere Engel, die auf der Seite Satans waren und gesagt haben, es ist okay, wir finden das auch in Ordnung, was er tut. Und diese in der unsichtbaren Welt ist einfach auch ein Kampf und da wird gekämpft. Im Epheserbrief Kapitel 6, da gibt es die sogenannten Verse über die Waffenrüstung, wo den Christen gesagt wird, in der unsichtbaren Welt wird gekämpft, da wird mit feurigen Pfeilen geschossen und rüstet euch doch wie ein Soldat, der in den Kampf zieht, zieht an den Helm des Heils und das Schwert des Glaubens und da werden die ganzen Sachen beschrieben. In der unsichtbaren Welt geschieht einiges und manchmal kommen wir auch aus dieser Situation in Druck, nicht weil wir persönlich Schuld haben, sondern weil vielleicht auch in der unsichtbaren Welt auch um uns gekämpft wird. Ganz spannende Gedanken. Hier ist ein Bild, das zeigt eine ganz wichtige Szene. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Jesus, der Sohn Gottes, kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, da betet er, er weiß, sein irdisches Leben hört bald auf, er wird sein Leben am Kreuz als Opfertod für die Menschheitsgeschichte einfach auch geben. Das war der Grund, warum er geboren ist. Er wurde Mensch, um zu sterben. Wir werden geboren, um zu leben. Jesus ist geboren, um zu sterben für uns, für unsere Schuld, um den Weg zum Vater Gott frei zu machen. Und Jesus, in der Bibel heißt es, Jesus kniete dort, betete mit seinem Vater und er war so verzagt, er hatte solche Angst, dass ihm sogar Blutstropfen aus, aus der Stirn rauskam. Also da müssen dem Adern im Gehirn oder auch hier geplatzt sein. Also der hat so Angst gehabt. Und dann heißt es, er bat und der Gottvater sandte ihm einen Engel, der ihm in seiner Angst zur Seite stand. Etwas ganz Spannendes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe mich heute Morgen noch, als wir zu Hause schon, also ich habe bei Susanne und ihrer Familie übernachten dürfen und also wenn ihr mal gut schlafen wollt, müsst ihr zu ihr gehen, ihr habt ein ganz tolles Gästebett. Ja? Und morgens kriegt man auch noch zur frühen Morgenstunde auch eine Tasse Kaffee und dann saßen wir da und dann, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, da haben wir über Tod und Sterben geredet und habe gesagt, weißt du was, Susanne, ich weiß auch nicht, wie mein Leben mal endet, ob mich einer töten wird, ob ich durch Krankheit sterbe oder Altersschwäche. Der Prozess des Sterbens, das ist etwas, was mir auch immer wieder Angst machen kann. Mal mehr, mal weniger. Kommt drauf an, was ich gerade höre und sehe. Aber ich sage, da will ich Gott vertrauen, dass er auch da bei mir ist und mich durchführt. Aber vor dem Tod habe ich keine Angst. Vor dem Tod nicht. Nicht, weil ich besser bin. Aber ich habe eine hoffnungsmachende Nachricht für mein Leben bekommen. Ich weiß, wenn mein letzter Atemzug auf dieser Welt geatmet wurde, wo ich sein werde. In Gottes Gegenwart. Weil Gott sagt, wer an mich glaubt, der hat den Tod schon überwunden. Denn er darf hier schon leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer sich an mich anbindet und sein Leben mit mir auf dieser Erde gestaltet, den werde ich auch bei mir in der Ewigkeit haben. Du darfst getrost sein. Hab keine Angst. Psalm 23, der Psalm Davids, er sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au. Er führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Gott ist da und wenn ich weiß, Gott ist bei mir, dann kann das mir meine Angst nehmen. Es hat mal jemand gesagt, die Angst wird immer wieder an die Tür klopfen. Biete ihr um Himmels Willen keinen Schlafplatz an. Also Susanne, Vorsicht, wen du einlädst, ja? Sorge dafür, dass Angst nur ein Besucher ist und kein ständiger Untermieter. Also wenn die Angst kommt, die soll sich nicht bei dir festnisten, sondern auch schnell wieder gehen. Wer sich in das Netz seiner Sorgen einspinnt, ist für Gottes Wunder nicht erreichbar. Wie geht es dir? Bist du auch immer wieder in Phasen deines Lebens in dem Netz deiner Sorgen eingespannt? Hier ist ein Bild, wo ein Vater steht, so ein schönes Schattenbild und der kleine Junge steht etwas drüber und der Vater hält so die Hände auf und der Junge sieht den Papa und er springt einfach. Das würde die Luisa auch machen, die würde einfach springen. Doro sagt, mach, dann macht die. Ich war mal in einem Laden meiner Freundin, die hat einen Blumenladen und ein ehemaliger Kollege hatte seine kleine Tochter auf ihrem Verkaufstisch stehen. Und dann ging er so ein bisschen weg, ja, so einen halben Meter. Es war in meinen Augen schon ziemlich weit. Und er sagt seiner kleinen Tochter, spring! Und ich, oh. Im Nachhinein habe ich so manches Mal gedacht, typisch Männer. Ne? Würde uns Frauen nie einfallen. Gehen noch einen Meter weg und sagen, spring. Männer sagen, spring und gehen noch mal einen halben Meter und kommen schnell und fangen auf. Also diese Spannung. Ne? Aber die kleine Carina hat ihren Papa gesehen, der sagt, spring, das Kind ist gesprungen. Und sie hat sich nicht verletzt, Sie wurde in den Armen des Vaters aufgefangen. Und das ist auch bei Gott so. Manchmal müssen wir aus unserer Sicherheit hinausspringen. Aber wenn wir, ich sage damit jetzt nicht, dass ihr was Böses machen solltet, ja, aber hinausspringen in die Arme Gottes. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns auffängt. Nie tiefer als in Gottes Hand. Es gibt keinen gottlosen Raum im ganzen Universum. Wenn Gott allgegenwärtig ist, dann ist er auch in deiner Situation. Und er kann diese Situation ändern. Und selbst wenn die Situation in dem Moment sich nicht ändert, kann er deine Einstellung ändern. Es kann sein, dass sich die Situation noch nicht ändert, aber Gott verändert etwas in dir. Und du merkst auf einmal, ich kann freier atmen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns durch das Leben führt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir ein gutes Ziel erreichen. Und wir dürfen zu ihm beten und ihm alles sagen, was uns freut, aber auch alles, was so schwierig ist und wo wir seine Hilfe brauchen. Er wartet da und er sagt, komm, komm in meine Arme, komm zu mir, sag mir deine Not, ich will dir helfen. Was kann ich für dich tun? Eine andere Stelle, und da komme ich jetzt auch zum Abschluss, eine andere Stelle, Matthäus Kapitel 6, Matthäus Evangelium Kapitel 6, ab Vers 25 bis Kapitelende, wunderbare Verse, da sagt Jesus zu seinen Freunden, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Und dann geht's los, ja, was da alles passieren kann. Und dann sagt er, seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen, aber euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Sorgt euch nicht. Weißt du, dieser Schöpfergott, da sagt Jesus an einer anderen Stelle, der weiß sogar, wie viel Haare du momentan auf deinem Kopf hast. Weißt du, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es, die aktuelle Zahl von jedem, von über 7 Milliarden Menschen. Mit diesem schönen Bild übrigens vom Starnberger See, letzte Woche aufgenommen, Sonnenuntergang. Da ist so viel Frieden. Das war ein irrer Sonnenuntergang und mehrere aus der Freizeit, die standen da und hier, klick, 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 ne? Das strahlt Frieden aus und Gott möchte diesen Frieden schenken. Er möchte deine Angst auf Seite nehmen, er möchte vielleicht auch dich auf Seite nehmen und sagen, komm zur Ruhe. Bei mir kannst du zur Ruhe kommen. Komm zur Ruhe von dem, was dir Not macht. Gib es an mich ab. Ich will mich um dich kümmern, um deine Anliegen kümmern. Hab keine Angst. Und wenn die Angst da ist, Gott verurteilt niemanden von uns. Wie gesagt, er hat selber Angst erlebt, als er Mensch war. Aber komm zu mir, vertraue mir, ich bin auch darüber Herr. Und im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7, das ist mein Wunsch, den ich gerne, sehr gerne weitergebe. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, da ist also der Verstand auch angesprochen, unsere Gedankenwelt. Bewahre eure Gefühle, eure Emotionen und eure Gedankenwelt, euer Konstrukt, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Jesus Christus, der Friedefürst. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von euch, für dich ganz persönlich, dass du zum einen diesen Friedenfürst kennenlernen kannst, dass du mit ihm in Kontakt bist und eine Beziehung mit ihm leben kannst, im Hier und Jetzt, dass du erleben kannst, wie er dein Herz ruhig macht, dass er dein Leben führt und dass er dich in seiner Hand hält und die gesamte Welt auch. Als Präsident oder zukünftiger Präsident Donald Trump gewählt wurde, dann auch auf Facebook, da ging es ja ab, ne, in der Medienwelt. Und dann fand ich einen ganz netten Satz. Eigentlich ist es egal, wer Präsident ist. Jesus ist König. Das fand ich nett. Das hat das wieder relativiert. In diesem Sinne, Gottes Segen für dich ganz persönlich. Und mögest du immer wieder auch Ruheinseln erleben, mögest du erleben, wie Gott sich um dich kümmert. Vielen Dank fürs Zuhören.